ich komme ja nicht aus der Gastronomie und habe mich da einfach so ins Abenteuer gestürzt. Und ich finde, so nach 1,5 Jahren hatte ich es einigermaßen im Griff. Aber jetzt geht das Ganze ja von vorne los. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass ich irgendwie jeden Monat einen neuen Beruf habe oder ein neues Tätigkeitsfeld.
Hallo und herzlich willkommen in meinem Female Wine Business Podcast. Ich bin Stefanie Dreißigacker und ich spreche hier jede Woche mit interessanten Frauen aus meinem Netzwerk, die ein eigenes Business haben. Und ich nehme dich dabei mit. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören dieser weiteren Folge und vielleicht inspiriert sie dich ja zu einer Idee oder sie motiviert dich, eine Lösung zu finden, wenn es aktuell besonders schwierige Umstände gibt. Was auch immer es ist, schreib mir gerne dein Feedback oder schick mir deine Fragen oder Anregungen. Ich habe dir meine Kontaktdaten in die Shownotes gepackt. In meinem Podcast spreche ich in jeder Episode verschiedene Themen mit meinen Gästen an, die jeweils in Bezug auch auf die Frauen besonders sind. Und natürlich kann ich hier immer nur an der Oberfläche kratzen. Wenn du also ein bestimmtes Thema nochmal vertiefen möchtest, schreib mir gerne und ich verknüpfe dich mit meiner Interviewpartnerin. Du kannst dich dann gerne mit ihr weiter darüber austauschen und so auch dein eigenes Netzwerk erweitern. Heute spreche ich mit der lieben Valentine Mühlberger. Valentine wohnt und arbeitet in Köln und sie ist die Besitzerin der Weinbar Bar Rix. Ja, und diese Weinbar lebt in Corona-Zeiten munter weiter als Weinhandel und Online-Schule. Und Valentine hat es somit geschafft, ja, diese schwierige Zeit, die es ja auch für die Gastronomie natürlich hat, die optimal zu nutzen. Und sie hat das Beste draus gemacht. Durch ihren Mut, ihre Kreativität und ihre extreme weinfachliche Kompetenz. Und das finde ich großartig und deshalb gehört sie für mich zu den Heldinnen dieser Zeit. Ihre Winzerlehre hat sie in Frankreich gemacht. Außerdem hat sie das Diploma WSET mit Bravour bestanden und hat damals als beste Absolventin den Förderpreis von Vinissima Frauen und Wein e.V. erhalten. Valentin und ich haben uns vor langer Zeit mal beim DLG Sensorik Seminar in Frankfurt kennengelernt und ja, auf den ersten Blick wirkte sie sehr ruhig und zurückhaltend. Aber wenn man mal mit ihr ins Gespräch kommt, dann zeigt sich, dass sie das überhaupt nicht ist. In ihr steckt geballtes Weinwissen, ihre Passion für Bioweine ist überzeugend und man kann mit ihr super über die Weine der Welt fachsimpeln. Ich mag total ihre charmante und doch bestimmte Art und ich finde es toll, wie sie ihren Weg geht. Sie verrät mir im Gespräch, warum ihr Laden Bar Rix heißt und wie ihre Gäste so ticken. Wir quatschen über Themen wie Homepage, Social Media, Kochevents, Online-Weinproben, ihre Kooperation mit den umliegenden Geschäften und in welchen tollen Netzwerken sie Mitglied ist. Ja, und dass sie mitten in Köln lebt, wirst du zwischendurch auch ab und zu mal hören können. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude bei dieser spannenden Folge. Ja, liebe Valentine, herzlich willkommen in meinem Podcast Female Wine Business. Ich hoffe, es geht dir gut.
Hallo Stefanie.
Female Wine Business trifft bei dir genau zu. Du bist im Wine Business und wir haben uns beim DLG Sensorik Seminar in Frankfurt kennengelernt, gell? Das war doch, ach Gott, ich habe so überlegt in der Vorbereitung, wie lange das her ist. Ich wusste es nicht mehr, weißt du es
noch? Das ist nicht so lange her, das wird, weiß nicht, so 13, 14?
Naja gut, jetzt haben wir 2020, ja. Das war für dieses Sensorik-Zertifikat für Wein und Sekt bei der DLG,
ja genau, ne? Von der DLG, ja.
Und ja, und danach bist du zu Vinissima gekommen, richtig?
Nee, das war ein bisschen anders. Also ich glaube, ich habe euch da kennengelernt. Ich habe ja dann den Weinakademiker gemacht und bin 2015 fertig geworden. Und da hatte ich doch die beste Prüfung, beste weibliche Prüfung.
Du hast den Förderpreis gekriegt, genau.
Ja, genau.
Stimmt. Na, siehst du.
Genau so war es. Jetzt weiß ich aber nicht mehr genau, als wir dieses DLG-Seminar gemacht haben. War das jetzt davor oder danach? Weiß ich nicht mehr genau.
Naja, ist ja wurscht.
Ja, auf jeden Fall, ja, nee, so haben wir uns kennengelernt und gut, ich hatte natürlich von Vinissima gehört, jetzt auch gerade in der WSET-Ausbildung, aber ich hatte mich jetzt nicht wirklich damit auseinandergesetzt, zumal ich da ja auch nur freiberuflich im Wein gearbeitet habe.
Es geht um ein eigenes Business und dein Business ist eine, ich sag mal, schöne kleine gemütliche Weinbar in Köln. Erzähl mal, wann hast du die eröffnet und wie kam es dazu?
Ja, das ist eigentlich ganz witzig. Ich meine, es begann als Weinbar, inzwischen ist es ja schon vieles mehr, dank Corona. Mhm. Also von Hause aus habe ich BWL studiert, war mit Sicherheit die falsche Entscheidung. Und ich habe dann irgendwann mal, gut, das ist jetzt auch schon fast 20 Jahre her, habe ich mal die Weinlese in Saint-Emilion gemacht. Und dann hat mich das halt immer beschäftigt mit dem Wein. Und ich habe damals auch in Frankreich gelebt. Dann habe ich eine Ausbildung als Winzerin in Burgund gemacht. Wobei ich immer dazu sage, dass man ja in Frankreich die Ausbildung an der Schule macht, weil es kein duales System gibt. Also ich habe in dem Sinne nicht an einem Weingut gearbeitet. Mhm. Als ich dann wieder zurück in Deutschland war, habe ich dann aber auch freiberuflich gearbeitet. Also unter anderem halt auch im Kölner Weinkeller und für den Marcus del Monego mit verkostet. Und irgendwann dachte ich mir, okay, jetzt musst du aber ganz Wein machen. Und es hat mich mit einer Weinbar immer gereizt, aber ich habe das jetzt nicht zu 100% verfolgt, habe mir aber schon immer so ein bisschen Immobilien in Köln angeschaut. Und dann habe ich halt diese kleine Bar gefunden, die halt Charme hat, super gut gelegen ist. Und dann habe ich mir, komm, jetzt oder nie. Mhm.
Was war da vorher drin? Weil ich stelle mir das immer so, also so eine Immobiliensuche, gerade für so eine Bar, das muss ja schon vorher dann auch irgendwas in der Art gewesen sein. Oder hast du das dann komplett irgendwie umgebaut und da komplett investiert auch?
Nee, das war, also ganz früher war das ein kleines Bordell, okay. wie die ganze Ecke da in Köln. Und das war halt ewig so eine Kölschkneipe, so eine Eckkneipe. Und das war natürlich Gastronomie. Das Problem ist in Köln, die lassen ja gar nichts Neues mehr zu, also in der Innenstadt. Du kriegst auch keine Konzession zum Alkoholausschank. Also du musst was nehmen, wo früher schon Gastronomie drin war. Und da hatte ich total Glück mit diesem kleinen Fundstück.
Und mietet man sowas dann oder kann man das kaufen? Wie läuft das?
Nee, das habe ich gemietet. Also das ist ein kleines Haus, ich glaube nicht, dass mein Eigentümer jetzt die Bar unten alleine verkaufen würde. Das habe ich ganz normal gemietet. Ich hatte erst einen Dreijahresvertrag und der verlängert sich jetzt immer automatisch um ein Jahr. Mhm.
Und das heißt, wie lange machst du es schon?
Ja, das ist halt verrückt. Also wegen Corona habe ich fast das Gefühl, schon länger zuzuhaben als aufzuhaben. Ich habe es im Januar 18 angemietet.
Okay.
Also ich sag mal so, ich hatte insofern Glück, als ich ja dann letztendlich so 1,5 Jahre auf hatte, bevor Corona kam. Und dann hatte ich halt schon so ein kleines Stammpublikum. Mhm. Aber es ist natürlich immer noch im Aufbau. Aber es war auf jeden Fall genug, dass ich jetzt auch eine sehr schöne Unterstützung von den lieben und treuen Gästen bekomme.
Und wenn ich jetzt nochmal so an die Weinbar denke, wie war da dein Konzept? Ich meine, jetzt ist es gerade ein anderes, aber so vom Ursprung her, wie bist du da gestartet mit irgendwie einem bestimmten Sortiment oder was war so dein Ziel oder was war dein Wunschpublikum auch?
Mein Ziel war, also jetzt war ich immer in der Entscheidung, eine Weinauswahl selber, also gänzlich selber gestalten zu können. Und was mir halt wichtig ist, ist natürlich nachhaltiger Weinbau. Also wollte ich halt nur biodynamische Weine haben, inzwischen auch Naturweine. Ich habe natürlich hier und da Ausnahmen, weil das zum Beispiel bei gereiften Weinen oder zum Teil ja auch bei Champagner gibt es ja dann eingeschränkteres Angebot. Aber sonst wird man ja völlig glücklich, weil ja wirklich schon viel bio- und biodynamischer Anbau gemacht wird. Und wenn es in Köln mehr Weinbars gegeben hätte, hätte ich, glaube ich, was ganz Französisches gemacht. Mhm. Du weißt ja, dass meine Mutter Französin
ja,
ist.
Genau.
Dass das aber nicht gab und ich natürlich auch Spaß hatte, mit deutschen Winzern zusammenzuarbeiten, ganz einfach wegen der Nähe und natürlich auch wegen der Qualität, die man kriegt, habe ich mir gedacht, okay, dann machst du eben Deutschland-Frankreich, aber als Weinliebhaber hat man ja dann noch so andere Schätzchen. Und ich habe jetzt, also vereinzelt habe ich natürlich auch Österreich, Italien, aber ich habe auch Sachen aus Georgien, Portugal. Aber das vereinzelt, also das Hauptsortiment ist halt Deutschland, Frankreich und eben biodünn, Natur.
Käufst du die Sachen direkt bei den Produzenten ein?
Nee, das ist so ein bisschen mein Handicap. Also ich habe über 300 Weine auf der Karte.
Wow.
Und ich nehme natürlich super kleine Mengen ab. Und in Deutschland mache ich es zum Teil. Bei ausländischen Weinen kann ich es nicht machen, weil man da ja praktisch palettenweise einkaufen muss.
Mhm.
Insofern kaufe ich ja relativ teuer in Deutschland ein.
Okay, bei Großhändlern dann oder wie?
Ja, da gibt es ja auch einschlägige Händler, die gut, die auf Bio spezialisiert sind, auf Nachhaltigkeit, auch verstärkt eben dann auch Frankreich haben. An die deutschen Weine ranzukommen, ist ja einfacher.
Ja, genau. Da kann man ja mal schnell hinfahren.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, das ist doch cool. Ich frage meine Gäste auch immer nach einem weiblichen Wein. Also wie die Definition weiblicher Wein ist, das ist dann jetzt auch dir überlassen.
Ja.
Hast du da irgendwie so einen Favorit, wo du sagst, das ist für mich ein weiblicher Wein?
Das finde ich eigentlich eine sehr interessante Diskussion. Eigentlich sollte das ja überfällig sein mit weiblichen und männlichen Wein. Ich kenne das halt aus Frankreich, wo man eben sagt, dass ein Wein feminin ist. Und ich finde das eigentlich ein total schönes Kompliment. Ich kann damit auch viel anfangen. Aber also zurück in Deutschland bin ich halt auch auf viele Frauen gestoßen, die sagten, sie fänden das absolut unmöglich, das sei diskreditierend. Was soll das mit weiblichen und männlichen Wein? Also sagen wir so, es ist durchaus ein sehr, sehr strittiges Vokabular.
Mhm.
Ich weiß schon, was damit gemeint ist. Und ich finde es auch ganz schön, wie du das ausdrückst, weiblicher Wein. Theoretisch kann das natürlich auch ein Mann machen.
Keine Ahnung, manche sagen hier, ich habe eine Winzerin, ja, dann ist der für mich jetzt weiblich, ja, weil er von der Winzerin gemacht ist. Oder ich habe den bei der Valentine gekauft. Ja, also das, der Bezug, der ist am Ende dir dann überlassen.
Nee, was ich halt finde, das ist mir halt aufgefallen, wie männlich die Weinwelt ist.
Mhm.
Auch gerade, wenn ich mir also Händler in Deutschland anschaue, das sind ja super wenige Frauen oder auch in der Gastronomie, das sind tatsächlich nur Männer. Das war mir vorher nicht aufgefallen, weil ich finde, in diesen Weinausbildungen ist es immer so halbe, teilweise ja auch mehr Frauen. Und ich habe da jetzt nicht so einen Fokus drauf, aber ich sag mal so grundsätzlich, was man unter einem femininen Wein versteht, wenn er halt ein bisschen leichter ist, ein bisschen eleganter, nicht so laut, das ist natürlich meine Stilistik auch, die ich selber sehr mag und nicht so schwere Klopper.
Ja.
Es gibt viele Winzerinnen, für die ich auch eine totale Bewunderung habe. Ich hatte gerade, habe ich eine Online-Weinprobe mit der Birgit Braunstein in Österreich gemacht. Die betreibt ja schon seit 20 Jahren Biodynamie und die macht es so ganzheitlich, auch in ihrer Lebensführung. Also ob das jetzt Homöopathie ist oder sie hat sich auch engagiert für die erste Waldorfschule im Burgenland und natürlich auch Tiere im Weingut. Also das ist für mich ist das so
ganzheitlich,
harmonisch. Mhm. Und da ist auch was sehr Sanftes mit dabei. Das ist wirklich ja eine sehr stimmige Lebensführung und ich finde das immer nicht schön, wenn sowas ein bisschen zum Teil ja ein bisschen dann polemisch diskutiert wird und das finde ich vielleicht bei der Birgit halt einen sehr weiblichen Zug. Das hat halt was Mütterliches, wie sie das macht, aber wer mich zum Beispiel auch mal beeindruckt hat, ist die Theresa Breuer, die ja, ich weiß gar nicht, wie jung die war, ich glaube sowas wie 25, als sie das elterliche Weingut übernehmen musste.
Mhm.
Da ist ja so eine Power und Energie dahinter von einer super jungen Frau. Das finde ich auch beeindruckend. Aber ich glaube, das sind auch alles Frauen, die sich jetzt nicht unbedingt über männlich und weiblich definieren, sondern die einfach machen,
genau.
So wie sie es halt für richtig halten.
Die stehen da hinter ihren Beinen und machen es auf ihre Art. Ja. Und das ist dann auch die Besonderheit am Ende.
Ja, total.
Und klar, die Diskussion, ob jetzt das ein Mann oder eine Frau gemacht hat, darauf will ich gar nicht hinaus. Am Ende ist es eine ganz individuelle Sache und jeder hat eine Philosophie, die man in den Weinen auch wiederfindet. Und in der ganzen
Ja, Vermarktung auch. Und das macht es halt aus, ja. Und ich spiele nur damit so gern so ein bisschen, ja, weil wir dann zu diesem Female-Thema.
Aber weißt du, ich habe ja diesen Sommer habe ich ja auch bei der Julia, also Bertram oder Ex-Bertram,
ja,
und Benedikt Baltes in der A gearbeitet.
Gesehen, ja. Mhm.
Und du kennst den Benny ja wahrscheinlich auch.
Nee, ich kann die Julia.
Also das ist ein Schrank. Der ist eigentlich wie ein Riese, wenn man so will. Der ist so feinfühlig, der macht so elegante Weine, also sicherlich ja auch mit Julia zusammen, aber er hat das ja auch in Klingenberg, das Weingut, was er vorher hatte, schon gemacht. Und wenn du den Wein ja degustierst und dann diesen Kerl siehst, dann denkst du auch, das geht ja nicht zusammen. Also das wäre auf jeden Fall ein gestandenes Mannsbild, was sehr feminine Weine macht.
Okay, das ist sehr spannend auch, ja.
Ja, das ist witzig.
Und die Weine hast du auch alle bei dir im Programm? Also jetzt auch Österreich und dann A und Rheingau. Das sind alles.
Ja, die ich jetzt zitiert habe, die habe ich auch alle in meinem Programm. Also ich meine, gut, ich finde die Weine natürlich auch genial, aber ich habe die jetzt... Ja, ich würde sagen, ich habe die zufällig zitiert, aber wenn ich jetzt auch an eine ganz großartige Winzerin denke, das ist natürlich Elisabetta Furadori, die habe ich dann natürlich auch.
Ja.
Das sind halt, ja gut, legendäre Weine.
Ja, absolut.
Wen ich nicht habe, ist Birklin Wolf und die könnte man ja auch nennen, auch als diskrete weibliche Weinführungsperson.
Ja. Da gibt es bestimmt ganz viele, ja.
Von ja, daher. Ja, genau. Aber die sind halt, man hat die halt nicht so bewusst vor sich.
Du hast ja vorhin auch kurz schon anklingen lassen, mit Corona hat sich bei dir auch einiges verändert. Du machst jetzt einen Weinladen, also von der Weinbar zu einem Weinladen. Wie kam dieser Switch? Was hast du, ja, aus der Not heraus wahrscheinlich, schätze ich mal. Wie ging es dir dabei?
Ja, nee, klar aus der Not heraus, aber eigentlich ist es ganz witzig, weil ich komme ja nicht aus der Gastronomie und habe mich da einfach so ins Abenteuer gestürzt. Und ich finde, so nach 1,5 Jahren hatte ich es einigermaßen im Griff. Aber jetzt geht das Ganze ja von vorne los. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass ich irgendwie jeden Monat einen neuen Beruf habe oder ein neues Tätigkeitsfeld. Ich habe, was habe ich denn zuerst gemacht? Nee, ich habe dann Online-Weinproben gemacht.
Mhm.
Das habe ich schon im April, Mai gemacht. Gut, dann hatten wir ja wieder auf. Und ich habe eben Mai, Juni habe ich dann bei Julia und Benny Baltes an der A gearbeitet, 2 Tage der Woche. Was ich total genossen habe, mal wieder am Weinberg zu stehen.
Eine nette Abwechslung dann mal, oder?
Ja, total. Also ich muss sagen, das ist eine Sache, die wollte ich immer mal wieder machen, aber das konnte ich halt nicht mit der Bar.
Mhm.
Und das hat sich halt jetzt so ergeben und das habe ich, ja, fand ich super. Und mit dem Weinverkauf, doch, das hatte ich auch ein bisschen im April gemacht, aber was ich halt jetzt gemacht habe im November, dass ich das auch versendet habe. Also dieses ganze, was ist, Brimborium, UPS und sowas, musste man ja alles auf die Beine stellen und Kartons bestellen und wie viel und was. Und ich mache meine Webseite auch neu. Also ich habe immer noch eine provisorische Seite, aber ich denke mir so, bis Mitte Januar werde ich dann eine Webseite haben, auch mit Online-Shop.
Mhm.
Also ich denke mir, wie viele von uns, natürlich war ich total verzweifelt im März. Natürlich habe ich mir meinen Mietvertrag angeschaut. Natürlich habe ich mich mit 20.000 Euro Schulden am Ende des Jahres gesehen. Im Endeffekt ist es viel, viel besser gelaufen. Also gut, wirtschaftlich ist es natürlich desaströs, aber ich habe halt so viele neue Sachen entwickelt. Ich muss auch sagen, tolle Kooperation. Ich mache mit einer japanischen Köchin, machen wir auch so Live-Proben, wo sie kocht und ich halt Weine dazu präsentiere.
Das habe ich gesehen. Machst du das in der Weinbar quasi, also in deinen Räumen?
Ja, ja, das ist halt auch witzig. Das ist ja bei mir winzig klein und die Arbeitsfläche ist irgendwie so 1 Quadratmeter. Und ich habe ihr halt gesagt, der Aiko Takahashi, das ist viel zu klein, wir können das bei mir nicht machen. Und dann kam ich und meinte, wieso, das ist doch super und das ist in Asien nie größer. Und wir machen das jetzt dahin. Also das hat natürlich, ist ein bisschen chaotisch, aber es hat natürlich seinen Charme, halt so ein bisschen so asiatische Streetfood-Atmosphäre.
Cool.
Aber insgesamt muss ich sagen, war es für mich, also persönlich eigentlich ein geniales Jahr, weil ich wollte halt aus der Bar immer noch andere Sachen entstehen lassen. Gut, und auf einmal ist es alles da, natürlich mit sehr viel Arbeitsaufwand auch, Aber auf einmal habe ich Online-Weinproben und meinen Online-Shop und eine neue Webseite. Also
war dann auch auf einmal vielleicht auch die Zeit für dich da, oder? Dass du das machen konntest, was vorher vielleicht nicht.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Und ich muss sagen, Gastronomie ist halt super schlauchend. Ich komme jede Nacht um eine andere Uhrzeit ins Bett. Am Wochenende natürlich oft erst um 2, 3 oder noch später. Dann kann man ja auch nicht wirklich ausschlafen. Und man hat einfach nicht diese Ruhe, wo man sich auf neue Projekte besinnen kann und neue Sachen anstoßen kann. Und das ist natürlich großartig. Also auch einen geregelten Arbeitsablauf zu haben, das genieße ich natürlich.
Ja, aber deine Geschäftsräume jetzt auch mit dem Weinladen ist quasi die Bar, richtig?
Ja, genau. Das mache ich alles von der Bar aus.
Und das heißt, vom Sortiment her hast du das dann erweitert? Hast du jetzt ein größeres Flaschenlager oder hast du da irgendwie, hast du da improvisiert oder wie machst du das?
Also im April, da habe ich sozusagen wirklich aus meinem Keller raus verkauft. Jetzt musste ich nachbestellen. Also ich finde so, in der Gastronomie hat man das kleine Handicap, man braucht ja die offenen Weine, die dann halt so, ja, ich sag mal so, die man zwischen 5 und 10 Euro einkauft. Und dann hat man ja die Weine, die man auf der Karte haben, die dann ja auch durchaus mal im Einkauf 20, 30 Euro kaufen kann. Aber dieses spannende Segment, also auch für Endverbraucher, das so zwischen 10 und 20 Euro liegt, damit kann man in der Gastronomie nicht so viel anfangen, aber das ist natürlich, sind die perfekten Weine für den Fachhandel. Und insofern habe ich da ein bisschen aufgestockt, also wirklich neu aufgenommen. Das habe ich nichts. Ich bin schon halt bei meinen Winzern geblieben, habe vielleicht hier und da auch andere Cuvées einfach von denen genommen.
Und du machst so Aktionsverkäufe auch, gell? So Sixpacks, so habe ich gesehen.
Ja, genau. Also mit der Bar Rix bot sich ja ein Rixpack an. Und ich finde, das ist ja letztendlich das, was man hat von einem Gastronom oder von einem Fachhändler, dass der diese Vorselektion trifft. Und insofern poste ich dann halt immer 6 Flaschen, die es dann im Rixpack zu kaufen gibt, die höherpreisigen Weine oder jetzt auch Naturweine, da biete ich dann meistens nur 3 an. Aber die Leute können natürlich auch so kommen und auch nur eine Flasche Wein kaufen.
Okay. Gerade noch mal zurück zu dem Namen Bar Rix. Hat das was mit Barrique zu tun? Ist das daher?
Ja, genau.
Ja, dann habe ich das richtig gecheckt.
Das freut mich, aber ich werde von total vielen Weinfachleuten gefragt, ja, warum denn Barrique oder beziehungsweise Barrix? Und ich finde es eigentlich total offensichtlich. Aber das war halt so, das war, nachdem ich von Frankreich wieder zurück nach Deutschland gekommen bin, ist mir das halt total aufgefallen in solchen Weinkursen, dass halt oft gesagt wird, ja, der Wein ist in Barrix gereift. Mhm. Und im Französischen spricht man das S ja nicht aus. Und insofern ist mir das immer total aufgefallen.
Da hast du wahrscheinlich immer so gezuckt, so, nein.
Ja, genau so. Aber letztendlich, gut, es ist halt bei mir hängen geblieben. Und ich wollte halt auch ganz gerne Bar im Namen haben, weil es so klein ist. Aber natürlich fragen mich natürlich auch die Leute, ob ich Rix heiße.
Frau Rix.
Ja, genau.
Das ist auch nicht schlecht.
Ja.
Was ist dein Künstlername dann oder so?
Genau.
Ja, das ist aber super. Also ich finde es phänomenal, dass du da auch umgeswitcht hast und jetzt so auch im Nachhinein sagen kannst, ja, war am Ende doch nicht so schlecht, vielleicht sogar im Gegenteil, dass du da jetzt auch nochmal was anderes machen konntest. Und die Frage ist halt jetzt, wie das für dich dann auch weitergeht, wo du dich dann eher siehst.
Also gut, an der Bar hänge ich natürlich total. Das ist ja auch kultig. Und also ich habe mich da ein bisschen reingestürzt, aber ich finde das irgendwie schon irre, eine eigene Weinbar zu haben. Gut, ich denke mir halt mit dem Onlinehandel, das kann man ja auch weiterführen. Weißt du, das kannst du ja auch über Dienstleister machen lassen. Die Online-Proben würde ich super gerne machen, wobei ich da natürlich immer das Problem habe, dass ich ja abends eigentlich in der Bar bin und nicht vorm Rechner sitze. Ich gucke einfach, wie sich das entwickelt, also wie, wann Corona aufhört und wann man da vielleicht auch planen kann, sich zu verstärken. Ich genieße es immer noch, das ist eine total kreative Zeit gewesen und ich habe auch tolle Kooperationen. Und ich gucke jetzt einfach, was sich daraus ergibt. Und das Schöne ist eben auch, dass man ja wirklich Sachen ausprobieren kann, als ob jetzt dieser Weinhandel ist, der wirklich absolut in den Kinderschuhen steckt. Oder diese Online-Weinproben, die sich halt als viel spannender entpuppen, als man das hätte vermuten können. Das hat für mich auch Potenzial. Da gucke ich einfach mal, wie sich das entwickelt. Nur klar, wenn der Baralltag mich wieder hat, dann muss ich mal so in mich gehen, wie ich das bewerkstelligen kann und worauf ich mich dann wirklich fokussieren kann.
Ja, und wenn ich das jetzt so richtig rausgehört habe, machst du im Grunde ja alles selbst, oder?
Ja, genau. Das ist so ein bisschen der Haken an der Sache. Insofern kann ich das natürlich jetzt bestens machen, aber wenn die Bar läuft, kann ich das nicht machen. Ja. Ich war halt schon immer so an der Schwelle, okay, stelle ich jetzt eine Aushilfe an oder nicht? Und ich meine, klar, wenn es voll war, hatte ich auch manchmal Freunde, die mir ausgeholfen haben. Aber das, gut, muss ich halt gucken, wie das, also ob jetzt nächsten Herbst wieder Normalität eintritt oder relative Normalität und dann, man ist ja jede Woche fast in einer anderen Situation. Insofern belasse ich es dabei und gucke dann, wie die Situation dann aussieht.
Wir haben mal mit Vinissima so ein Weinbar-Hopping gemacht in Frankfurt. Das war total witzig. Und klar, wir waren ja dann eine Gruppe von Weinfachfrauen und haben dann natürlich die Barkeeper da auch so ein bisschen gefordert in ihrem Weinwissen.
Ja.
Wie kommen da die Kunden oder Gäste bei dir rein? Unterhalten die sich mit dir über die Weine oder gibst du denen eine Empfehlung und dann sind die happy? Oder also gibt es da auch tiefere Gespräche über die einzelnen Weine? Ich frage deshalb, weil du sagtest, naja, mit Aushilfe und so weiter. Dann habe ich jetzt überlegt, okay, müsste die dann auch eine entsprechende Weinausbildung haben oder ist das reine Service? Aber du als Fachfrau, sage ich mal, von dir wird ja auch erwartet, dass du ein bisschen was über die Weine auch erzählst.
Nee, klar. Also das müssten natürlich schon Leute sein, die viel über Wein wissen. Nee, das ist ganz witzig. Also ich bin ja wirklich in der Innenstadt. Natürlich hast du diese Shopper, die vorbeikommen. Und ich zitiere jetzt mal den bösen Wein, die einfach ihren Grauburgunder bestellen und die du halt auch zu nichts anderem bringst. Aber ich meine, jeder soll damit glücklich werden. Aber ich habe natürlich auch Leute, die halt wissen, dass es halt bei mir besondere Weine gibt, die sich dann in der Weinkarte was aussuchen und sich wirklich fundiert beraten lassen, also wirkliche Kenner und Liebhaber. Ich finde das ja ganz witzig. Ich finde, das ist eigentlich mehr eine Frage des Charakterwesens, was die Leute so trinken. Sind die aufgeschlossen und man kommt mit irgendwas? Ich hatte zum Beispiel jetzt im Sommer auch Lambrusco, der ja sehr verschrien ist, aber wie du weißt, gibt es da ja inzwischen auch Spitzenqualitäten.
Ja.
Und dann hast du halt welche, die winken halt ab und von wegen damals in der Studienzeit. Und dann hast du natürlich andere, ja, gib mal her, lass uns mal probieren, ja, schmeckt super, ich nehme ein Glas. Aber ich versuche das natürlich auch und weißt du, auch gerade mit den Naturweinen, das ist ja auch, die sind ja zum Teil auch schwer zugänglich.
Ja, musste immer ein bisschen mehr noch.
Genau, aber da habe ich halt schon meine Freude, das probieren zu lassen. Und wenn du auch durchaus schräge Weine hast, das kann dir durchaus passieren, dass das jemand noch nie getrunken hat und der nimmt dann halt ein Glas davon. Mhm. Das finde ich halt immer wieder schön.
Und hat dann so ein Wow-Erlebnis und trägt das dann weiter, ne? Nach draußen.
Ja.
Und Propaganda ist ja, denke ich, bei sowas auch sehr wichtig.
Ja, total. Und nee, ich quatsch total viel mit den Gästen.
Ja.
Zuweilen zu viel. Aber das ist halt auch schön, weil viele sind halt genauso Wein. Passioniert und dann hat ja jeder so seine Geschichtchen.
Aber dann ist es ja doch auch ein aktives Verkaufen. Du kannst es ja dann schon ein bisschen steuern, wie dein Umsatz am Abend läuft, oder?
Ja, da kann ich, glaube ich, noch was dazu lernen. Klar kann man das machen. Also gut, was mir halt wichtig ist, dass halt jeder einen schönen Weinmoment verlebt. Weißt du, und wenn der eine das halt mit einem Grauburgunder hat, dann soll er das halt tun und wenn jemand halt was Gereiftes aus dem Piemont haben möchte, dann bekommt er das halt auch.
Ja.
Und gut, was mich natürlich freut, wenn man halt Weine hat, die man im Moment gerade auch total liebt und toll findet, weißt du, wenn die halt super gut ankommen, weißt du, das freut einen ja auch, wenn man da seine, seine Freude und Leidenschaft teilen kann.
Ja, absolut. Du hast immer mal wieder jetzt von Kooperation gesprochen. Meinst du diese Veranstaltung, die du jetzt machst mit diesem Live-Cooking oder auch mit Winzern oder Winzerinnen Online-Proben, meinst du das? Wo du quasi andere Leute dazu holst und mit denen ein Event machst, ob online jetzt oder wenn die Bar dann auf hat, dann vor Ort auch?
Nee, ich habe natürlich immer in der Bar halt auch Weinproben gemacht zu schönen Themen, wie ich finde. Und zum Beispiel der Andreas Schumann von Odinstal war schon da, Wagner Stempel war da. Also das waren halt immer schöne Abende. Aber was sich halt jetzt ergeben hat über den Sommer, neben mir ist halt ein Italiener. Und dann haben wir das immer so gemacht, dass die Leute bei ihm zu essen bestellen konnten. Und ich habe halt dann dort bei ihm, er hat keine Konzession, den Wein ausgeschenkt. Und dann haben wir natürlich auch italienische Weinproben gemacht. Das war dann aber in meinem Laden, aber da hat er halt Essen dazu gemacht. Ich habe auch einen Top-Chinesen um die Ecke, der Sichuan-Küche macht. Mit denen habe ich das auch gemacht. Das hätte sich mit Corona nicht entwickelt oder man wäre gar nicht auf die Idee gekommen.
Ja, aber das ist ja auch cool. Dann seid ihr da so ein bisschen zusammengerückt quasi.
Ja, nee, das finde ich auch total schön. Also man hat wirklich eine Solidarität, die man zum einen halt von seinen Gästen erfährt, aber zu anderen halt auch untereinander, weil man alle im selben Boot sitzt und sich da hilft. Also ich finde das also auch eine super schöne Sache.
Ja.
Und jetzt zum Beispiel auch mit den Winzern und Winzerinnen, weil ich dich für die Online-Proben anspreche. Im Prinzip sagt mir halt jeder zu. Das finde ich halt auch toll. Also
ja.
Das ist halt auch im Sinne halt die Gastro unterstützen, aber halt auch wirklich ja zusammenhalten. Letztendlich, klar, sitzen wir ja schon alle im
Absolut. Nee, das habe ich auch gespürt und das überall mitgekriegt, auch dass da sich gegenseitig unterstützt wird und geguckt wird, wo kann man Veranstaltungen zusammen machen, neue Ideen sind entstanden. Also das finde ich wirklich richtig schön.
Ja, ich finde, das ist eine tolle Erkenntnis. Ich meine, gut, Klammer auf, wenn man auch politisch sieht, was möglich ist, also dass man zum Beispiel Flüge verbieten kann und doch drastisch die Umweltverschmutzung dadurch reduziert, Klammer zu, das ist ja alles undenkbar gewesen vorher, aber das ist halt alles möglich und ich denke mir halt auch dieser Zusammenhalt untereinander von den Leuten, die in der gleichen Branche sind, finde ich also einen totalen Gewinnen. Vor allen Dingen, das ist ja auch eine Sache, die wird ja bleiben. Und gut, man ist halt gemeinsam durch was durchgegangen und das ist halt, ein tolles Jahr.
Also, auf der einen Seite ja, ne?
Ja, also ich sag mal so, in der Gastronomie gibt es natürlich dramatische Fälle. Also ich weiß ja, die großen Restaurants oder Brauhäuser in Köln in der Altstadt, die zahlen, glaube ich, 20.000 oder 30.000 Euro Miete und wahrscheinlich noch mehr im Monat. Da möchte ich gar nicht wissen, in welchen Situationen die stecken und wenn man seine verdienenden Mitarbeiter entlassen muss. Also das ist fürchterlich. Und andere Branchen sind ja auch schwer betroffen, ob es jetzt Musiker sind oder Messebauer.
Ja.
Da habe ich es natürlich als kleiner Betrieb
konntest
besser?
Du auch flexibler jetzt auch sein, ne, im Grunde.
Klar, ich habe auch keine Gehälter zu zahlen.
Ja, ja.
Also ich will das nicht verharmlosen, aber ich sehe halt wirklich diese kreative Energie, die dadurch freigesetzt worden ist.
Mhm.
Und das ist halt unheimlich positiv.
Ich bin ja so ein bisschen auch als Netzwerkerin bekannt, weil ich das immer total schön und auch wichtig finde. Wie wichtig findest du Netzwerken oder machst du das auch aktiv? Ich meine, gut, du hast jetzt erzählt, vor Ort habt ihr euch da ja zusammengetan. Das ist ja auch eine Form von Netzwerken. Darüber hinaus jetzt, welche Netzwerke nutzt du?
Also ich muss gestehen, dass ich eine katastrophale Netzwerkerin bin.
Okay.
Hast du ja vielleicht auch bei Venissiger mal gemerkt. Aber ich sag mal so, die letzten Jahre mit der Bar, ich kann halt nie. Weißt du, und
ja,
am Wochenende kann ich ja schon mal gar nicht.
Also das erschwert. Arbeitszeiten.
Das erschwert es halt natürlich auch enorm. Nee, ich bin natürlich bei Venissima, was ich auch sehr, sehr schön finde. Das ist ja auch ein vorbildliches Netzwerk im deutschen Wein, weil es wirklich aktiv und dynamisch ist. Und ich muss auch, die Veranstaltungen sind ja auch genial, die angeboten werden. Gut, bisher konnte ich die halt viel zu wenig nutzen. Dann gibt es ja von den Weinakademikern, gibt es ja auch so einen Club. wo man sich auch immer trifft, wo auch super Veranstaltungen und Verkostungen insbesondere stattfinden und Weinreisen. Also das nutze ich auch.
Ja,
gut. Im Prinzip war es das schon. Man hat ja über die sozialen Medien steckt man ja auch mal ein bisschen hier und da drin, aber das ist keine aktive Teilnahme. Aber ich bin jetzt gerade bei Demeter Mitglied geworden, weil mich das halt persönlich halt auch unheimlich interessiert. Und da das Netzwerk stelle ich mir natürlich auch interessant. Weißt du, wenn du dann vielleicht auf Fortbildungen bist und dann auch mit Winzern oder vielleicht auch mit anderen Landwirten sitzt, dass man da halt auch dieses Ganze vom biodynamischen Weinbau auch besser versteht. Und was ich vor Corona auch noch machen wollte, doch in der Sommelier-Union bin ich noch, fällt mir gerade ein. Genau, ich wollte nämlich die Sommelier-Union, wenn man in Deutschland Mitglied ist, kann man die Veranstaltung in Frankreich auch nutzen. Das hatte ich auch vor, das verstärkt zu machen, aber das ist ja alles ins Wasser gefallen.
Ja, konntest du nicht hin, ja. Ja, aber super, dann sag doch nicht, dass du keine Netzwerkerin bist. Du bist doch schon mal. Da hast du nee, doch schon eine Vereinigung, wo du Mitglied bist. Und ja, und wenn es halt dann zeitlich passt, das sage ich ja auch immer. Mal passt und mal passt es nicht. Man muss sich da ja auch nicht verrückt machen. Aber es ist zumindest schön, dass man da so einen gewissen Rückhalt hat und dann sich da auch entsprechend auch weiterbilden kann. Das finde ich dann auch immer richtig. Und den Austausch nutzen kann, ja.
Total. Gut, ich bin halt nicht sonderlich aktiv und wenn es klappt, versuche ich halt an Sachen teilzunehmen. Aber ich fand das auch total toll, weil es waren ja auch schon einige Vinissima in der Bar, also quer aus Deutschland. Das ist halt auch schon toll. Und bei den Weinakademikern ist es halt auch so, weißt du, dann kommen die mal in der Bar vorbei, auch wenn man sich vorher nicht gekannt hat. Das ist halt schon sehr, sehr wertvoll und ich finde, das verbindet einen ja auch tatsächlich.
Ja, total. Ich habe auch gesehen, dass du Social Media mäßig sehr viel machst.
Ja.
War das von Anfang an so und war dir das auch wichtig oder hat sich das auch so ergeben mit der Zeit? Wie war das bei dir?
Ja, das ist halt auch so ein Thema. Ich fand es natürlich fürchterlich und ich war natürlich nie bei Facebook und Instagram und sonst wem. Und als ich die Ausbildung vom Weinakademiker 2013 begonnen habe, haben die natürlich eine Facebook-Gruppe gegründet. Da dachte ich mir, okay, so zähneknirschend, dann musst du jetzt wohl Mitglied werden. Das habe ich aber eigentlich kaum genutzt. Und als ich dann die Bar aufgemacht habe in 18, dann hat das Ganze natürlich für mich Sinn gemacht, weil jetzt erzähle ich ja nicht, was ich im Urlaub gemacht habe oder was ich gerade gegessen habe, sondern jetzt kommuniziere ich ja, was ich in der Bar mache. Und habe dann auch mit Instagram angefangen und habe da auch durchaus Spaß dabei. Aber ich habe das am Anfang halt auch einfach so gemacht. Und inzwischen habe ich mich da auch ein bisschen fortgebildet und betreibe das natürlich auch ganz aktiv, weil ich das natürlich für die ganzen Aktivitäten, die jetzt nicht nur die Bar in Köln betreffen, sondern eben die Online-Weinproben und also ich meine, Online-Handel ist jetzt wirklich ein großes Wort für die paar Flaschen, die ich bisher verschickt habe. Aber das ist natürlich dann ein deutschlandweites Publikum, was ich dadurch natürlich auch erreichen möchte.
Ja. Nee, finde ich, machst du auch sehr gut.
Danke.
Finde ich sehr ansprechend und informativ auch.
Aber das ist eine Schweinearbeit.
Ja, ich weiß das.
Also, ja gut, du machst das auch. Nee, ich an einem Post, das darf man wahrscheinlich gar nicht laut sagen, ich sitze da praktisch eine halbe Stunde dran. Weißt du, bis du das Foto gemacht hast, bis du das überarbeitet hast, bis du das hoch... Du musst ja trotzdem irgendwie einen sinnvollen Text schreiben. Und ich meine, gut, das sind natürlich auch Sachen, wo du dann ein bisschen Routine... kriegst und wo das schneller geht. Aber ich meine zum Beispiel, ich finde es natürlich schöner, wenn man auf Facebook und Instagram nicht das Gleiche postet, aber ist dann natürlich auch wieder die doppelte Arbeit und ich habe das dann, teilweise schaffe ich das halt nicht und dann poste ich es natürlich auf beiden Kanälen. Ich habe mir da auch schon so ein bisschen eine Strategie überlegt, die ich jetzt nicht wirklich konsequent verfolge, aber das war jetzt natürlich auch möglich, sich mehr darum zu kümmern, weil
aber
einfach mehr Luft.
Wenn du sagst, dass du auf beiden Kanälen unterschiedlich postest, siehst du deine Kunden in beiden Medien, also sowohl auf Facebook als auch auf Instagram? Also Facebook sagt man ja, sind eher, sag ich mal, die etwas älteren, keine Ahnung, ab wie vielen Jahren, da kenne ich jetzt die Statistiken gar nicht so ganz genau. Ich bin auf beiden irgendwie auch immer unterwegs, finde es auch spannend, weil es dann doch irgendwo Unterschiede sind. Wie machst du das? Du hast ja gerade gesagt, du hast eine Strategie. Bezieht die sich da drauf?
Ja, also ich finde immer, gut, es wird immer gesagt, dass das Publikum bei Instagram jünger ist. Ich finde Instagram tausendmal angenehmer in der Handhabung. Das macht natürlich ein bisschen was aus. Aber bei Instagram, ich meine, in Deutschland sind ja schon 20 Millionen Mitglieder. Ich finde es dann immer so ein bisschen ja hinfällig, über diese Altersstruktur bei Facebook und Instagram zu diskutieren, weil man erreicht seine Zielgruppe natürlich auch bei Instagram. Was ich bei Facebook angenehmer finde, ist gerade für die Veranstaltung, die kannst du ja posten.
Das finde ich halt. Du kannst auch die da quasi reinstellen, ne, als Veranstaltung.
Genau, und das finde ich bei Facebook natürlich viel, viel besser als bei Instagram. Und was natürlich bei Instagram auch mehr Spaß macht, die Interaktionsrate ist natürlich viel höher als bei Facebook. Und sonst ist es so, ich meine, ich schalte auch manchmal ein bisschen Werbung. Da hast du bei beiden super gut die Möglichkeit, deine Zielgruppe einzuschränken. Also ich weiß gar nicht, ob dieses Thema Altersstruktur bei Facebook und Instagram, ob das wirklich so schwergewichtig ist.
Es kommt auch vielleicht aufs Produkt an am Ende.
Ja, gut, klar. Ich denke mir das auch immer. Ich meine, die Leute, die exklusive Weine trinken, die sind alle älter. Also theoretisch findet man die eher bei Facebook. Ich frage mich aber immer, anderes Thema halt auch, ob diese passionierten Weintrinker überhaupt in den sozialen Medien sind. Also weißt du, du musst dich da, finde ich, halt zu was entschließen und das dann halt entsprechend machen. Also was ich natürlich genial finde, letztendlich macht man seine eigene Pressearbeit und das ist natürlich, also unheimlich, sind ja unheimlich wirkungsvolle Instrumente, die man natürlich nutzen muss. Das Einzige, was man halt bedenken muss, man muss super viel Zeit reinstecken und man sollte es dann auch nur machen, also wirklich gut machen. Ich habe bei YouTube bin ich nicht. Also gut, ich habe jetzt auch kein Videomaterial. Aber das wird ja auch als wahnsinnig wichtig betrachtet. Aber ich meine, wie soll ich das noch machen?
Ja, man muss sich da, glaube ich, fokussieren ein bisschen auch.
Ja.
Nee, ich finde, du machst das wirklich schon sehr gut. Das gefällt mir.
Ja, danke, freut mich.
Und wenn du dadurch ja auch entsprechendes Feedback kriegst und die Leute erreichst, die du erreichen willst, dann reicht es doch. Man muss sich da auch nicht verzetteln, glaube ich.
Nee, absolut. Und was halt stimmt, ich meine, man macht halt unheimlich viele Kontakte.
Ja.
Und wo würde ich diese Kontakte sonst machen, wenn nicht dort?
Ja, das stimmt. Das geht rucki zucki da, ja.
Ja.
Super. Ja, Mensch, du. Vielen, vielen Dank.
War schön, mal wieder mit dir zu schwatzen.
Ja, das war auch schon lange mal wieder überfällig. Ne? Hatten wir immer sonst so mal zwischen Tür und Angel, aber das war jetzt richtig schön. Vielen, vielen Dank.
Nee, ich danke dir. Das ist total nett, dass du mich in deinem neuen Format befragst. Also ich bin ja gespannt. Ich höre mir dann auch mal die Sachen an. Hast du schon einiges online oder hochgeladen?
Ja, sind schon ein paar Episoden online, ja.
Ja, siehst du. Aber auch eine klasse Idee.
Ja, danke schön. Kommt auch gut an. Also es ist auch schön, das Feedback zu kriegen.
Ja.
Dass es Spaß macht, auch dann mitzuhören. Und als ich dann von dir gehört habe, dass du da umgeswitcht hast, das finde ich ja dann immer super, ja, wenn... Ja, so Paradebeispiele, die einfach lösungsorientiert dann handeln, wo es auch geht. Ja, manchmal geht es einfach auch nicht.
Ja.
Das ist dann vielleicht auch ein Quäntchen Glück, das man dann vielleicht hat oder dass du in dem Fall vielleicht auch hattest. Aber du hast diese Chance wahrgenommen und das finde ich auch mega. Deswegen bist du da für mich auch eine der starken Frauen.
Ja, das ist total. Das ist total nett von dir, aber klar, darum geht's halt. Man muss sich halt schon also sein Ding machen und da durchkämpfen.
Da wünsche ich dir auch weiterhin alles Gute für.
Ja, lieben Dank.
Bleib dran und viel, viel Erfolg weiterhin. Und ja, bis bald.
Ja, danke. Und Steffi, das wünsche ich dir natürlich auch.
Danke dir.
Alles Gute.
Mach's gut.
Ciao.
Tschüss.
Das war mein Interview mit Valentine Mühlberger aus Köln. Ich hoffe, du hattest Spaß beim Zuhören, konntest auch vielleicht das eine oder andere für dich mitnehmen. Und wenn du Lust hast, bei Valentine mal vorbeizuschauen oder bei einer ihrer Online-Veranstaltungen mitzumachen, ich habe ihre Kontaktdaten in die Shownotes gepackt Und du findest sie auch auf Instagram und Facebook unter barrix. Wenn dir mein Podcast gefällt, und das hoffe ich sehr, dann würde es mich riesig freuen, wenn du ihn abonnierst. Das ist auch sehr praktisch, weil du dann automatisch an jede neue Folge auch erinnert wirst und somit keine verpasst. Ich wünsche dir jetzt noch alles Liebe und Gute und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder zuhörst. Bis dann, deine Stefanie.